bin bewegt über diese Tage. Heißt eigentlich schon bewegt durch dieses Lied, nun gehören unsere Herzen. Und nachdem du mir gesagt hast, dass es von Bonhoeffer 1938 geschrieben worden ist. Und wenn man den Text daraufhin nochmal sieht, ist so ein Flashback zu meinen ganz jungen Jahren im Posaunenchor. Deswegen den Text konnte ich noch auswendig. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Die Strophen nacheinander mal durchgehen, 1938 geschrieben. Was für ein Ding. Ich bin bewegt über diese Woche, wo wir angefangen haben, Abend für Abend hier zu beten. Der erste Abend war genial, wo ich sagte, so geht's richtig weiter, so ist gut. Ich glaube, wir waren über 30 Leute, die hier gesessen haben und gebetet haben. Und es war richtig Stimmung hier. Und ich will das ganz bewusst sagen, um euch ärgerlich zu machen, die ihr alle nicht da sein konntet. Das war jetzt beabsichtigt, indem ich dazu sage. Aber ihr habt ja noch eine ganze Woche Zeit, dazu zu kommen, damit wir auf Pfingsten hinbeten, dass Pfingsten wirklich eine Veränderung stattfindet, dass unsere Herzen bereitet werden. Ich war dankbar dafür, dass wir eine große Gruppe von brasilianischen Gästen haben. Nebenbei, unsere Brasilianer sind heute in einer anderen Gemeinde, die fehlen auch noch. Ja, sie dienen heute in Französisch Buchholz. Aber es war so für mich so bewegend, zwischen Portugiesisch, zwischen Spanisch, zwischen Deutsch. Ach, das war eine Mischung und Zungenreden war auch dabei. Also es war bewegend für mich und ich habe gedacht, ja, so müsste das jetzt eigentlich greifen. Aber wir sind noch nicht ganz durch. Ich gehe mit uns in die Pfingsterwartung 2015, Leben in Utopia. So hatten wir schon mal eine Predigt gehört, heißt eigentlich zwei und heute kommt Teil 3 hinterher. Weil mich bewegt es, dass wir in Deutschland wirklich ein neues Pfingsten brauchen. Es kann so einfach nicht weitergehen. Wir brauchen das wieder, dass wir die Verhältnisse haben, wie sie beispielsweise in der Urgemeinde waren. Wir hatten uns angesehen, Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Und wir hatten festgestellt, damals in der Urchristengemeinde hatten die Gütergemeinschaft. Ach, die Utopia kann ich mir heute gar nicht vorstellen. Der christliche Sozialismus. Die hatten apostolische Lehre. Da könnte man lange drüber nachdenken. Was ist apostolische Lehre? Sie hatten eine gegenseitige Annahme. Sie hatten Ehrfurcht vor Gott. Sie hatten tägliche Gottesdienste. Sie hatten überschwängliche Freude und Herzlichkeit. Sie hatten Gunst bei den Menschen. Das nenne ich Pfingsten, hatten wir gesagt. Nicht? Das wäre sowas, wenn sowas nochmal kommen würde, eigentlich unvorstellbar. Tägliche Bekehrung. Da muss ich lange zurückdenken, wann ich das letzte Mal hatte. Das letzte Mal Ende der 80er Jahre, als das Ceausescu-Regime zerfallen ist und wir damals in der Gemeinde einen Monat lang in Schichten durchgebetet hatten. Und dann wollten wir eine ganze Zeit jeden Abend Gottesdienste anbieten. Und ich weiß, den ersten Gottesdiensten, den wir hatten, es kam ein Schwung von Rumänen hinein, die geflohen waren. Und am ersten Abend, wir beten und da kommt jemand vorne in den Altarraum und das prophetische Wort kam in der Heilung. Das war ein Mann, der hatte einen Bauchschuss bekommen in den Wirren der Auflösung des Ceausescu-Regimes und er wurde in einem Moment geheilt. Jeden Abend füllte sich der Balkon mehr mit Rumänen. Ich glaube, ich habe es mal erzählt, dann trat die Jugend auf. Und ich saß unten und die hatten die Mädels alle so kurze Röcke an. Und ich dachte, Mann, oh Mann, oh Mann. Und oben saßen die Mamis mit Kopftuch, rumänische Tradition. Ich dachte, hier kann jetzt nichts mehr, das ist jetzt Ausgleich, stehen die auf und gehen. Ich wusste gar nicht, wo ich hingucken konnte bei den kurzen Röcken. Das stimmte gar nichts. Die ersten, die bei dem Altarruf nach vorne kamen, waren die Frauen vom Balkon. Und ich bin vorne im Altarraum und fange an, für Einzelne zu beten. Und ich werde nicht vergessen, dann hatten wir eine Übersetzerin, die kam gerade in dem Moment zum ersten Mal in den Gottesdienst hinein, wie wir eine rumänische Übersetzung brauchten. Und ich bin mit ihr am Reden, sag, wie die Frau ihr Leben Jesus gibt. Das machte sie ganz lieb, das Übergabegebet. Und ich sagte so, und jetzt erklären wir ihr noch, wie das ist mit der Geistestaufe, dass sie noch hinterherkommt. Und dann sagte die Übersetzerin zu mir, lass sein, diese Erklärung, sie redet schon in anderen Zungen. Das war das letzte Mal, wo ich das in Berlin erlebt habe und ich habe wieder Hunger, dass sowas geschieht. Tägliche Bekehrung. Bei über 200, die sich in kurzer Zeit bekehrt haben, haben wir aufgehört zu zählen. Das nenne ich Pfingsten. Aber wir hatten ja zurückgeguckt und hatten gedacht, die Hürde liegt zu hoch, wie wir es gerade gelesen haben, das schaffen wir gar nicht. Und ich bin dann drauf gekommen, ich müsste eigentlich in der Apostelgeschichte nachlesen, in diesem Text, was wirklich für uns zu schaffen ist. Und dann habe ich den Vers 42 genommen zum Predigen, weil es dann leichter war. Sie widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen. Sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Den Vers habe ich rumgedreht und von hinten entwickelt. Ich fange mit dem an, was ich kann. Sie beteten gemeinsam. Das üben wir momentan ein, wie das geht. Sie feierten das Mahl des Herrn. Haben wir das letzte Mal gemacht, ja? Sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen. Hier üben wir noch. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, das wird schwierig. Sie widmen sich eifrig dem, was für die Gemeinde wichtig war. Und da hatten wir unterbrochen und waren im letzten Sonntag dazu übergegangen, zu sagen, was ist für Gemeinde wichtig? Nicht die Ordnerdienste, nicht, dass alle möglichen Dienste erfüllt wird, sondern dass das Königreich Gottes anbricht. Das ist Gemeinde Jesu Christi, wo die Königsherrschaft Gottes da ist. Und wir hatten es ein Stückchen buchstabiert. Das Königreich Gottes. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Wir hatten ein bisschen buchstabiert davon. Erinnert ihr euch noch dunkel daran? Das ist Königsherrschaft, wenn das Königreich Gottes sich Bahn bricht. Wir hatten uns das angesehen, dass es ein Leben durch den Heiligen Geist ist, so wie der Auferstandene sagt, ihr sollt so leben, mit dem Vater in Verbindung sein, wie ich mit dem Vater in Verbindung bin. Das hieß aufstehen und ihm nachfolgen und das hieß den Heiligen Geist erbitten und erflehen, weil ohne ihn können wir nichts tun. Da waren wir stehen geblieben und ich dachte, ich muss noch ein Stückchen tiefer mit euch gehen, mit mir gehen. Ich mach mal durch. Ich möchte mit euch noch einen Teil der Apostelgeschichte buchstabieren und sehen, dass wir dahin kommen, dieses Pfingsten wirklich erleben zu wollen. Das Gebet der Gemeinde. Hier lese ich uns. Und zwar ganz kurz noch die Vorgeschichte. Petrus und Johannes waren auf dem Weg in den Tempel zum Gebet, zum Gottesdienst und dann treffen sie jemanden, der 40 Jahre von Kindesbeinen an gelähmt war und ihr kennt diese Stelle, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich euch, steh auf und er stand auf, lobte Gott und es gab tumultartige Szenen im Tempel und dann wurden sie vor den Hohen Rat geladen. Sie hatten was Gutes getan und schon fing der Stress an. Und ihr könnt es nachlesen in Apostelgeschichte 4. Und ich lese jetzt aus dieser Rede, aus der Verteidigungsrede oder Erklärungsrede des Petrus vor dem Hohen Rat und dann die folgenden Verse. Petrus zitiert aus Psalm 118, Vers 22. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie sollen selig werden. Sie vom Hohen Rat sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihn und ließen sie gehen, um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war, denn der Mensch war über 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Und jetzt der Text, wo ich mit euch weiter drüber nachdenken möchte. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Ihren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters Davids, deines Knechtes gesagt: Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesu, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus und den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Auf dem Weg zu Pfingsten. Entschuldigung, ist immer noch so ein Stückchen Heuschnupfen, der mir nachhängt. Als erstes, was mir bei diesem Text aufgefallen ist, das ist die einmütige Stimmenerhebung zu Gott. Einmütig kommt in der Bibel relativ häufig vor. Einmütig zu sein spielt eine sehr, sehr große Rolle. Aber was bedeutet einmütig? Ach, hier habe ich mal noch so einen Text. Sie waren stets beieinander einmütig im Gebet. Das war vor Pfingsten. Sie waren täglich einmütig beieinander in dem Tempel und brachen das Brot hier und her in den Häusern. Wandelt nun würdig des Evangeliums, schreit Paulus an die Philipper, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend von euch höre, ihr in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums. Oder ich habe noch einen Vers. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Einmütig sein heißt also nicht einfach nur eines Sinnes sein. Es muss noch eine andere Bedeutung, noch eine tiefere haben. Und ich habe nachgeschlagen und es heißt, dass ich mit einem Verstand unterwegs bin, dass ich in einem Akkord emotionell einstimmig unterwegs bin, sagen, ja, das soll sein, mit einer Leidenschaft unterwegs. Es ist also nicht nur, lass uns mal abstimmen, es waren 98%, die für Ja gestimmt haben, sondern hier war eine Einheit vom Verstand, vom Leib und von den Emotionen her. Ich habe überlegt, wo habe ich das schon mal so erlebt? Ich weiß nicht, wer bei Baylis Conley war an dem Abend, Freitagabend, wo die Kirche dort im Prenzlauer Berg brechend voll war. Es gab für mich zwei Momente, wo ich sage, hier sind wir wirklich einmütig, absolut unterwegs. Das war, wie das Vaterunser gebetet worden ist. Da ging es durch den Raum, das war hammermäßig, wenn ein paar hundert Leute das Vaterunser beten. Und als wir gesungen haben, nun danket alle Gott, weil wir 70 Jahre Kriegsende gedenken wollten am 8. Mai, das war eine Wand, die sich aufbaute zum Lob Gottes. Nun danket alle Gott, das hat was so mit Einmütigkeit zu tun. Im Fußballstadion kennt man das, der 12. Mann ist das Zuschauergebilde, das ruft blau und weiß, wie lieb ich dich, ja? Ja, die für Schalke oder für Hertha oder für wen auch immer sind, ja? Da ist Stimmung ohne Ende und die meisten gehen nicht ins Fußballstadion, ich behaupte das mal was, um zu sehen, wie der Ball rollt, sondern die brauchen diesen Massenteil, einstimmig dahinter zu stehen und eingepeitscht zu werden. Wir wollen gewinnen. Im negativen Sinne sehen wir das beim Turmbau zu Babel in der Geschichte. Sie waren so eins, dass Gott sagt, wenn ich jetzt nicht heruntersteige und die Sprache verwirre, was könnte ihnen dann noch verwehrt werden? Das hat sowas mit Einmütigkeit zu tun. Ich habe mich gefragt, in unserer Gemeinde, in Deutschland, ob wir wirklich einmütig unterwegs sind. Jetzt neige ich dazu, immer ein bisschen Druck auf die Gemeinde zu legen. Was ich jetzt sage, soll in keiner Weise Druck sein. Aber wir beschließen, ich sag mal als Ältester, wir beten von Himmelfahrt bis Pfingsten jeden Abend um 19 Uhr, um einen Geist der Erweckung nochmal zu erbitten. Wir sind wirklich einer Meinung im Ältestenkreis. Wir machen es wirklich bekannt. Und dann stelle ich fest, wo seid ihr alle geblieben? Überleg mal, ich sage das jetzt nicht als Druck, weil das wäre absolut verkehrt, sondern nur, weil mir aufgefallen ist, wie wir in welcher Zeit leben. Jeder hat seine Termine. Für die Familie am Donnerstag ist klar, ist Vatertag. Ich habe dieses, ich habe jenes. Und außerdem mal die Beine hochlegen und mal in Ruhe Fernsehen gucken, ist ja nichts Verkehrtes. Versteht ihr? Ich will keinen Druck machen. Wir sind in einer postmodernen Zeit, wo jeder Mensch so sein eigenes Gebilde, seine eigene Kultur pflegt. Und wenn wir jetzt sagen wollen, wir wollen als Gemeinde wie ein Mann aufstehen, einmütig aufstehen und beten, dass Pfingsten was passiert, das sage ich ja, vielleicht fängt Pfingsten nur an für die 20 Leute, die gestern Abend da waren. Nochmal, das soll kein schlechtes Gewissen sein, sondern ich habe mich ja auch gefragt in der Vorbereitung, Paul, wenn du das jetzt predigst, wenn du nicht Pastor wärst, würdest du jeden Abend kommen für Pfingsten, weil du diese Erwartung hast, dass Gott wirklich was tun sollte? Ist es mir wirklich noch auf dem Herzen, dass Berlin mit Jesus erreicht wird, dass Menschen von Neuem geboren werden? Ist mir das wirklich noch so was Wichtiges, dass ich sage, ich komme an wenigen Tagen jeden Abend dahin und Gottes Thron zu bestürmen, streck deine Hand aus oder komme ich nur, wenn ich sagen will, es soll mir mal wieder ein bisschen besser gehen? Versteht ihr? Nochmal, das ist jetzt keine Anklage, das habe ich mich gefragt. Ich stehe im gleichen Boot. Ich habe gesagt, ist es mir wirklich so wichtig, dass Menschen Jesus kennenlernen in dieser Stadt oder sind sie mir inzwischen so und so egal, weil die kommen mir sowieso nicht? Den kannst du 100-mal ein Traktat geben. Ja klar, wenn der Gospelchor ist, dann ist der Stall hier voll. Aber was ist mir wirklich wichtig? Ja, ich hätte da einiges, Herr Jesus, das und das und das und das hätte ich gerne, dass du für mich tust. Der Herr Jesus sagt, das will ich ja gerne tun, aber hast du mich mal gefragt, was für mich wichtig ist? Hier an diesem Punkt dachte ich, wie wollen wir Pfingsten erleben? Wie wollen wir Pfingsten erleben? Für mich eine Riesenfrage. Und ich glaube, hier muss ich noch mehr lernen, Buße zu tun als Pastor. Weil manchmal sind die Programme aufrechterhalten in der Gemeinde mir wichtiger, als dass das draußen die Menschen von Neuem geboren werden. Manchmal will ich ein Flash-Erlebnis haben durch den Heiligen Geist, dass ich so, wow, endlich kann ich mal wieder richtig loben. Die stille Zeit morgens ist nicht mehr so trübe. Nein, die Frage ist, Gott, was ist dein Herzensanliegen für diese Stadt? Was ist dein Herzensanliegen für die Gemeinde? Versteht ihr, da können wir noch so viele Beschlüsse machen und sagen, wir machen das. Wir können sogar sagen, gib mal Acht, ich will euch alle sehen und jeder, der am Ausgang ist, muss gegenzeichnen, dass er heute Abend wirklich hier aufschlägt zum Gebet. Das bringt es nicht. habe wirklich überlegt, ob wir das mehr organisieren sollten. Nein, ich möchte, dass der Geist als erstes uns wieder wach macht. Das ist Erweckung. Und das muss übernatürlich von Gott uns geschenkt werden, sonst manipuliere ich euch und uns und wir haben dann vielleicht ein paar steile Gebetszeiten, aber kommt nichts bei rum, weil unser Herz hinterherhinkt. Wir sind nur gehorsam und treu gewesen, aber sonst nichts. Nur mit Gehorsam und Treue erreichst du nichts. Das ist Bedingung, damit du was erreichst. Aber das alleine reicht nicht. Weil ich sehe ganz viele treue Leute, die über Jahre jede Krise in den Gemeinden in Berlin überlebt haben und immer noch auf den Plätzen sitzen und immer noch beten wollen. Treue haben wir genug, aber es braucht dieses anderes Maß dazu, dass wir wieder sagen, wir brauchen diese Einmütigkeit, da ist Mut drin. Also sagen, will ich wirklich hören, was Gottes Herz sagt oder ist es mir egal? Das ist eine große Frage für mich. Und ich habe gedacht, darf ich das überhaupt so predigen, Paul? Weil ich bin ja auch ein Egoist, durch und durch. Ich möchte ja am möglichst, dass es mir so gut geht, wenn ich hier reinkomme, dass ich schon fast anfange zu schweben, dass ich sage, wow, das war genial. Ich will ja auch, dass mein Heuschnupfen endlich verschwindet. Ich will ja auch, dass ich nicht so schnell alte. Ich will ja ganz viel. Aber die Frage ist, Herr, was willst du, dass ich tue? Die Frage gilt uns Frommen. Sie waren damals einmütig, mit einem Mut. Traten sie zusammen, nach Leib, Seele und Geist, möchte ich es mal sagen. Und ich schaue in meine Kalenderzeit rein und sage, ich bin müde nach einem langen Tag der Arbeit. Die Familie hat auch mal Vorrang, meine Termine, mein Urlaub, die Arbeit. Und ich hatte schon was anderes vor. Ich treffe hier in der Apostelgeschichte Menschen, die bereit waren, einen Preis zu zahlen. Und der Preis war extrem hoch, weil sie zitieren hier und sagen, okay, wir sind damit einverstanden, dass Verfolgung kommt. Sie zitieren hier aus Psalm 2. Nachdem sie Gott erhoben haben, haben die sehr sonderbare Gebetsinhalte. Ich habe mich gefragt, ob wir die in den drei Abenden schon hatten, diese Art der Gebetsinhalte. Ja klar, wir haben Gott erhoben. Das ist klar, sie erheben Gottes Größe. Du hast den Himmel und die Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Glauben wir an diesen großen Gott, der Veränderung bringen kann hier in dieser Stadt? Ich schaue mir immer noch die Statistiken an. 1860 hatte Berlin etwa 250.000 Einwohner. Und weniger als 2% der Leute damals gingen in Berlin in die Kirche. Sie waren eine sogenannte unerreichte Volksgruppe, Unreached People Group. Das ist die gleiche Situation, wie wir sie heute in Berlin haben. Weniger als 2% der Berliner gehen sonntags morgens wenigstens für eine Stunde in die Kirche, um Gott zu loben, dass er die ganze Woche gesegnet hat. Berlin ist Missionsgebiet pur. Wir wären im 1040-Window angesiedelt. In manchen Städten der dritten Welt findest du mehr Gläubige wie hier in Berlin. Und dann ging Erweckung los in Berlin, die nur durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen wurde. Kurz bevor der Erste Weltkrieg kam, hatte Berlin 2,5 Millionen Einwohner und mehr als 20% der Leute gingen in den Gottesdienst. Deswegen gibt es so viele Kirchen hier, die die Kirchengustel, die Frau vom Kaiser gebaut hat oder bauen ließ. Schau mal, wie viele Kirchen um die Jahrhundertwende gebaut worden sind in Berlin. Sie mussten das aufnehmen. In Kreuzberg, in Heiligkreuzkirche, die hatten in einem Jahr, glaube ich, 2000 Kindertaufen und ich weiß nicht, 4000 Beerdigungen und so viel 1000 Hochzeiten. Weil sie es nicht mehr auffangen konnten. Haben wir noch dieses Bild von dem großen Gott oder haben wir uns mit unserer eigenen Kleinheit in Berlin abgefunden? Ich möchte predigen, dass wir ein neues Pfingsten erleben. Wir brauchen es dringendst. Sie bekommen das prophetische Wort mit der ganzen Negativpalette. Es werden aufstehen wie gesagt wird, die Heiden, die Ethnien müsste man übersetzen. Das war Pontius Pilatus, die Römer und die anderen, in Klammern Ausländer der damaligen Zeit, die dort wohnten. Die Völker werden genannt, das sind die Stämme Israels. Und dann werden nochmal Könige, Fürsten und geistliche Mächte genannt, die alle aufstehen gegen Jesus, gegen die Gemeinde, gegen die Gläubigen. Und die sagen, ja, das sehen wir, Gott, das kommt auf uns zu. Ja, das sehen wir, das hast du schon verheißen. Jesus hat ja auch gesagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Sonderbar, dieses Gebet hätte ich nicht gesprochen. Ich hätte gesprochen, Herr Jesus, gemacht, du siehst den komischen Hohen Rat, den Herodes ausgetauscht hat und seine Vasallen da reingesetzt hat. Mach sie zur Schnecke, Rottekora-mäßig Boden auf, lass sie versinken, tu so ein Zeichen deiner Gerechtigkeit. Schick die Römer raus, lass Pontius und Pilatus ein Bekehrungserlebnis haben. Ich hätte politisch gebetet. Ich hätte gesagt, im Namen Jesu widerstehen diesen Mächten, die sich aufmachen gegen deine Gemeinde. Teufel, im Namen Jesu raus aus Jerusalem. Merkt ihr, so beten wir normalerweise. Natürlich sollen wir für unsere Obrigkeit beten, dass es uns gut geht. Das ist auch richtig. Aber hier haben wir eine Drucksituation ohne Ende und sie beten absolut irrational. Die beten, ey, Gott, das lesen wir ja schon in den Psalmen. Warum sollen wir uns also aufregen? Wir sehen, das prophetische Wort geht in Erfüllung. Wo Aufbruch ist, ist auch Aufruhr. Ich glaube, den Gemeinden in Berlin geht es deswegen so gut und deswegen streiten die untereinander, weil nichts mehr passiert. Wir sind überhaupt keine Gefahr mehr für den Teufel. Der lacht sich halb tot. Wenn wir sonntags hier stehen und sagen, im Namen Jesu raus, er sagt, ich war noch gar nicht drin. Versteht ihr? Wir sind oft so komisch geworden auf dieser Ebene und wir sind auch nicht bereit, uns zu verändern. Sie beten hier ganz anders. Sie sagen, ja, so steht es geschrieben, es ist so. Mal gucken, was er noch sagt. Die beten kein Rachegebet. Ist absolut sonderbar. Sie beten kein Rachegebet. Herr, wir sehen das. Du bist der große Gott, da gibt es Widerstand ohne Ende. Und dann gehen sie in die Offensive hinein und kommen da zu einem wirklichen hammermäßigen Ding. Sie sagen, wir beten stattdessen, dass du deine Hand ausstreckst, dass Heilung geschehen. Ich habe gedacht, am Montag haben wir nach der Gebetsstunde noch Ältestentreffen. Das wollten wir nicht ausfallen lassen, weil wir einige Sachen durchsprechen müssen. Und ich habe ganz kühn mich rausgelehnt und habe gesagt, das ist ja dann ganz gut, dann sind um 19 Uhr alle Ältesten da. Ich bitte dafür, dass alle, die krank sind und gesund werden wollen, da sind. Wir werden diesen Montagabend für Heilung beten. Und ich werde auch gucken, dass wir Öl haben, dass wir das alles nach der Schrift gemäß machen können. Mal gucken, was passiert. Nigel, jetzt weißt du auch, was ich geplant habe. Siegfried, also jetzt keinen anderen Termin reinlegen, weil du nicht beten willst. Also wir sind dabei. Wir möchten sehen, dass Gott seine Hand ausstreckt, dass Heilung geschehen. Zeichen, habe ich mich gefragt, was sind Zeichen? Heilung ist klar, also wenn du mit dem Rollstuhl da wärst, ja, wir können nachher für dich beten, dann nachher springst du raus und sagst, ich verschenke das an irgendjemanden, der mal sehen will, wie man damit fährt. Ich kann jetzt da ohne. Oder du lässt deinen AOK-Shopper stehen und sagst, das ist mir vollkommen egal, jetzt, ich springe jetzt wie ein junger Hirsch, das ist was. Das wären Heilungen, aber Zeichen ist ja noch was anderes, das wird ja nochmal extra gesagt. Ich habe gedacht, ja, was gibt es für Zeichen? Für Zeichen lese ich in der Bibel, wie Mose in der Wüste auf einem brennenden Busch zugeht. Und das Erste, was er dort tun musste, weil er neugierig war, weil er fasziniert war von dem, was in der Wüste geschah, dass der Busch einfach nicht verbrennt. Ein Busch geht immer mal wieder in Feuer auf, aber er wollte sehen, was los war. Er war neugierig, was dort los ist. Und dann kommt er hin und was ist das Erste, was passiert? Zieh deine Schuhe aus, es ist heiliger Boden. Erstes Zeichen, der brennende Busch. Das Zweite, aus dem Busch redet Gott. Als Drittes, das Zeichen, dass dieser stolze Mann seine Schuhe auszieht, weil heiliger Boden ist. Ich habe gedacht, das wäre ein Zeichen, wenn wir hier in der Gemeinde das erleben würden, was Gott schon immer zu dir gesagt hat, wenn du das auch tun würdest. Wenn du deine Schuhe ausziehen würdest und sagen, Gott, du hast recht, das wäre für mich ein Zeichen. Dass die Gläubigen anfangen, Buße zu tun für das, was sie falsch machen. Wo sie immer mit dem Dickkopf sagen, ich ändere mich nicht, Gott wird schon nicht so pingelig sein, ich schaffe das. Wie wollen wir denn jemanden einladen, seine Sünden loszuwerden, wenn ich meine, nicht bereit bin abzugeben? Wie wollen wir das denn von Gott verlangen? Das ist doch eine Lachnummer. Schon wenn meine Kinder so zu mir kämen und sagen, tu mal dieses Wunder, ich würde sagen, ey, veränder dich mal, dann darfst du mir auch was sagen. Ich meine jetzt nicht, wenn jemand ab und an von Schwäche übereilt wird und fällt. Der Gerechte fällt, er steht wieder auf. Jetzt sind wir in Laden voller Wiederholungstäter. Das ist nicht das Ding, sondern ich meine das, wo Gott ganz klar gesprochen hat, dass du bestimmte Dinge tun sollst und du machst es permanent nicht. Punkt. Ich könnte noch einen drauflegen und sagen, wo hast du Gott mal ein Gelübde gegeben und hältst es nicht? Lies das mal durch im Alten Testament, was da drauf steht, wenn du ein Gelübde gegeben hast und hältst es nicht. Halt lieber die Klappe und sag's nicht. Aber ein Gelübde haben die meisten, die hier im Raum sind, Gott gegeben. Ich will dir folgen, ich will tun, was immer du sagst. Das wäre für mich ein Wunder. Das wäre für mich ein Wunder, wenn wir als Erstes auf die Knie gehen würden und sagen, Herr Jesus, du hast so oft zu mir gesprochen und ich bin so ein Dickkopf, ich ziehe meine Schuhe freiwillig aus, es ist heiliger Boden. Versteht ihr, was die da beten? Heilung ist klar, aber wer will dieses Wunder haben? Und ich weiß, jetzt sitzen hier einige, die wissen sehr, sehr genau, was ich sage. Und gib Acht, wenn ich dir das sage, du kannst dir das zum Gericht hören. Vielleicht wäre es dann besser, du würdest nicht wieder in den Gottesdienst kommen. Manche sagen ja, man muss mehr Gemeindezucht üben, damit mehr Reinheit kommt. Nein, wir brauchen wieder die Wunder Gottes in unserem Leben, dass die Manifestation Gottes so kommt, dass ich ihm mein Gelübde wirklich halte. Anders geht's nicht, ihr Lieben. Wir können fromm sein bis zu den Haarwurzeln, aber vielleicht sieht es dann aus bei der Entrückung wie jetzt. Du sitzt noch hier und die Bänke hier vorne sind leer, weil den Kindern gehört das Himmelreich. Ja, jetzt habe ich mich ja eifert. Ehrlich, das geht mir ja genauso. Ich will nicht über den Kopf reden für euch, aber das ist das, was mir während der Predigt Vorbereitung gekommen ist. Sagen, wie sind wir eigentlich unterwegs? Paul, wie bist du unterwegs? Ich will wirklich vor meiner eigenen Tür kehren. Ich predige mir selbst, was ich jetzt sage. Aber wenn wir es nicht artikulieren, wenn wir es nicht weitergeben, wie wollen wir uns denn dann verändern? Dann machen wir unser frommes Spiel weiter. Und irgendwann heißt es Erde zu Erde, Staub zu Staub. Und dann stehst du oben und sagst, hab ich nicht. Und der Jesus sagt, du hast gesagt, Herr, Herr, aber ich kenne dich nicht. Hier ist die Sache dramatisch ernst, ihr Lieben. Nochmal, jeder, der hier sitzt, wird die kommende Woche kaum überstehen, ohne dass er mal gefallen ist. Du kannst heute hier rausgehen und sagen, ich will dir folgen, Herr Jesus, in allen Dingen. Und dann kannst du nachher 5 Minuten später schon wieder über jemanden schimpfen, der dir die Vorfahrt genommen hat oder so. Du kannst schon aus dem Ruder wieder rauslaufen. Das ist für Gott nicht das Problem. Aber wenn er ganz gezielt was zu dir gesagt hat und du machst es permanent nicht, das sagt er nochmal, nochmal und nochmal und dann gibt es irgendeinen Punkt, dann ist Schluss. Auch das muss ich predigen. Dann sitzt du vielleicht traditionsgemäß noch in Gottesdiensten, aber bist lang abgehalftet. das wäre Tragik ohne Ende. Pfingsten heißt, sie beten, dass solche Zeichen wieder kommen, dass wir eine Bußfertigkeit haben. Und das ist mitten in der Gemeinde. Wenn ihr ein bisschen weiterlest, kommt die Geschichte von Hananias und Sapphira. Die Frommen unter uns kennen die Geschichte, wa? Muss ich nicht erläutern. Das ist für mich ein Wunder. Aber wer will rausgetragen werden aus der Gemeinde? Sie beten um Zeichen und sie bitten um Wunder. Die Wunder sind die Bekehrungen, die dann kommen. Dass Menschen ihre Knie wieder vor Gott beugen. Ein größeres Wunder kenne ich nicht. Und es ist sonderbar, wie Gott dieses Gebet beantwortet. Die Folgen. Ein Erdbeben. Es gibt diese Geschichte vom Pastor Wilhelm Busch, wie er einmal auf der Hochkanzel sich eifert hat, und jeder, der so ein paar Kassetten mal von ihm gehört hat, er konnte sich mächtig ereifern. Also der auf einer Hochkanzel, stellt euch mal vor, der springt dir fast ins Gesicht beim Predigen. Und dann hat er eines Tages auch, hat er im Schwarzwald gepredigt und hat gesagt, ich wollte, dass die Erde erbebt. Und in dem Moment gab es ein kleines Erdbeben. Er sagte, da ist eine Reaktion durch den Gottesdienst gegangen. Von mir aus könnte der Kirchturm da hinten fallen, das wäre mir egal. Soll nur niemanden erschlagen. Aber was wäre, wenn die Erde erbeben würde als Folge von unserem Gebet? Die, die gebetet hatten, wurden erneut mit dem Heiligen Geist erfüllt. Pfingsten allein reicht nicht. Du sagst, ich bete in Zungen, das muss man noch eine neue Veränderung kriegen, du brauchst noch eine neue Sprache. Wäre ja interessant, wenn du neben dem Zungengebet nochmal Zungengebet kriegst, so dass dann auch die Afrikaner dich an irgendeiner Ecke verstehen würden. Eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist, darum zu bitten, ist nichts Falsches. Und sie konnten Gottes Wort mit Freimütigkeit verkündigen. Parisia steht da im Griechischen. Das heißt mit einer geistlichen Überlegenheit. Nicht arrogant, sondern sie haben was weitergegeben und Gott bestätigte dieses Wort, dass es nicht weggenommen werden konnte. Die Frage ist, wie möchten wir Pfingsten erleben? Als ein Gedenktag? Ein Urlaubstag? Ein Tag zum Ausschlafen? Ein Tag für die Familie oder eine Herausforderung Gottes, eine Ermutigung für unseren Alltag. Was meinst du, was auf dem Herzen Gottes ist? Ich schweige hier und ermutige einen jeden, vielleicht einen Moment vor Gott zu sein. Vielleicht am ehesten fragen, Herr, was willst du, dass ich tue. Was habe ich dir schon alles versprochen? Und ich neige dazu, sofort wieder eine Entschuldigung zu bringen. Das Leben spielt halt seine eigenen Sachen, du weißt, wie es ist. Aber ich stehe hier und sage, du hast recht. Ich will nicht rumeiern mit irgendwelchen Ausreden, sondern will das ganz neu festmachen, was ich beim Bekehrungsgebet gesprochen habe, dass ich deine Wege gehen will, wo immer du mich hinführst. Dass ich dir treu sein will, dass ich auf dein Wort Acht haben will. Und ich habe es nicht getan. Ich möchte um dieses Wunder bitten, dass mein Herz sich wieder zu dir neigt, in ungeteilter Art. Ich möchte einmütig mit dir unterwegs sein. Ich möchte nicht Programme abhalten, sondern mit dir unterwegs sein, wieder mehr fragen, was willst du, dass ich tue? Ich bitte das für mich und ich bitte das für die Gemeinde. Lass uns ganz neu in Pfingsten erleben, dass wir nicht hören und dabei taub werden. Ich möchte beten, dass du wieder deine Hand ausstreckst, dass Heilung, Zeichen und Wunder geschehen zur Verherrlichung Jesus deines Namens. Ich möchte wieder glauben, dass das Evangelium in diese Stadt hineinläuft, dass Menschen gerettet werden für die Zeit und für die Ewigkeit. Wenn du mir Gnade schenken willst, dann lass mich das sehen, dabei sein. Nicht als Zuschauer, sondern mittendrin. Das bitte ich für mich und ich bitte es für die Gemeinde. Danke, Herr Jesus, dass du hier hilfst. Amen. Mir ist es nochmal ganz wichtig, ich möchte niemanden zu einer Gebetsstunde prügeln oder einen geistlichen Druck aufbauen, weil solche Gebete, die kannst du dir auch schenken, die kannst du vergessen, die kannst du knicken. Aber ich möchte euch ermutigen, Jesus hat seinen Jüngern mal gesagt, die immer eingeschlafen sind, konnt ihr nicht mal eine Stunde. Wenn es dir darum gelegen ist, dass du sagst, ja, ich möchte mich neu bekehren, ich möchte wieder fragen, Herr Jesus, was willst du, dass ich tue? Dann komm, sei mit dabei. Dann komm, sei mit dabei. Vielleicht ist es anstrengend, vielleicht ist es etwas langweilig, vielleicht hast du nie in Gruppen gebetet und kannst das nicht, dann lernst du es. Aber allein schon mit den Füßen kannst du abstimmen. Ich ermutige uns sehr, ich ermutige uns, achtet nochmal drauf, ich will es nicht pushen. Es ist mir sowas von wichtig. Aber wenn Hunger kommt nach mehr von Gott, dann nutzt die Gelegenheit. Ich weiß nicht, wie er darauf antworten wird, aber dann komm und sei mit dabei. Vielen Dank, dass ihr mir so zugehört habt. Ich habe heute mein Herz geteilt. Nicht, dass ich es ergriffen habe, aber ich möchte dranbleiben. Ich möchte dranbleiben. Ich brauche ein Lied. Ich weiß nicht, wie wir jetzt weitermachen.